Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Am Mikrofon begrüßt Sie Barbara Schmidt-Matern. Einen schönen guten Abend. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ist eine Kampfansage an ganz Europa. Besonders deutlich wird das beim Blick auf unsere Energieversorgung. Heute war es jedoch nicht der Kreml, sondern die Ukraine, die den Transit von russischem Gas nach Deutschland stoppte. Warum? Darüber berichten wir gleich. Hören wir zunächst aber den Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck von den Grünen zu den Auswirkungen des Transitstopps auf die deutsche Energieversorgung.
Die Gasmengen wurden dann heute über den Spotmarkt aus anderen Richtungen und aus anderen Regionen eingekauft. Also der Gaszufluss nach Deutschland war heute stabil und so auch die Aussage der Ukrainer, dass sie andere Wege suchen, die ein Drittel Reduktion jetzt über die Luhansk-Leitung über andere Wege nach Zentraleuropa zu bringen.
Heute, also sagt die Bundesregierung, war die Gasversorgung stabil, wird sie das aber auch bleiben in den kommenden Wochen und Monaten. Unsere Korrespondentinnen in Moskau und Berlin informieren Sie gleich ausführlich und im Anschluss senden wir ein Interview mit Tim Kehler, Vorstand des Branchenverbandes Zukunft Gas. Wir blicken im Anschluss auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine, berichten über Pläne der EU-Kommission gegen sexualisierte Gewalt im Internet vorzugehen und hören aus Berlin, warum die Bundesregierung den Einsatz der Bundeswehr im nordafrikanischen Mali zumindest teilweise fortsetzen will. Zum Ende der Sendung wie immer der Blick in die Zeitungen von morgen. Vor wenigen Stunden flackerten die ersten Eilmeldungen auf. Diesmal läuft es andersrum. Russland verhängt Sanktionen gegen rund 30 Firmen in der Europäischen Union, in den USA und in Großbritannien. Überwiegend sind Betreiber von Gasspeichern betroffen, sowie Pipeline-Eigentümer. Sie dürfen keine Handelsgeschäfte mit Russland mehr eingehen. Die Folgen dieser Gegensanktionen sind zur Stunde noch unklar. Die Bundesregierung erklärte jedoch am Abend, dass die Sanktionen keine Auswirkung auf die Versorgungssicherheit in Deutschland hätten. Zuvor hat die Ukraine heute den Transit von russischem Gas, wie schon erwähnt, teilweise gestoppt. Norwegen und die Niederlande kompensierten den Wegfall durch erhöhte Lieferungen ihrerseits. Was hinter der Entscheidung der Ukraine steckt, berichtet Christina Nagel.
Wie hart in der Ukraine in den vergangenen Wochen auch gekämpft wurde, der Transit von russischem Gas nach Europa lief weiter, ganz so, als wäre nichts. Eine Illusion, die der ukrainische Pipeline-Betreiber OGTSU nun platzen ließ. An dem zentralen Transitpunkt Sachranjewka werde kein russisches Gas mehr angenommen, teilte das Unternehmen mit. Denn weder hier noch in der Verdichterstation Novopskov könne störungsfrei gearbeitet werden. Die Betreiber berufen sich auf höhere Gewalt, weil die beiden ostukrainischen Stationen sich auf einem Gebiet befinden, das inzwischen von russischen Truppen kontrolliert wird. Von einem Force-Major-Fall könne keine Rede sein, konterte der Sprecher des russischen Energiekonzerns Gazprom, Sergei Kuprianow. Die Arbeit in den Stationen sei nie behindert worden. In der ganzen Zeit haben ukrainische Spezialisten in aller Ruhe in Sochranivka und Novopskov gearbeitet. Und sie tun dies auch weiterhin. Der Transit wurde im vollen Umfang gewährleistet. Die Lieferungen seien ordnungsgemäß gebucht, der Transit bezahlt worden, so Kuprianow. Die Entscheidung der Ukraine, den Gasfluss über Sochranivka zu stoppen, aus Gazprom-Sicht ein Bruch der geltenden Verträge. Mit Folgen für den russischen Energiekonzern, der seine Liefermenge für Europa fürs Erste reduzieren muss, um, so schätzt der Gazprom-Sprecher, rund 34%. Flossen am Dienstag noch knapp 97 Millionen Kubikmeter Gas, waren es einen Tag später nur noch rund 72 Millionen Kubikmeter. Den Vorschlag der Ukraine, den Wegfall der Gaslieferung in Sachranivka über die Gasstation Sucha zu kompensieren, verwarf Kuprianow. Die Übertragung der Volumen nach Sucha ist aufgrund des russischen Einspeisungsschemas technisch nicht möglich. Dies ist im Kooperationsvertrag vom Dezember 2019 klar geregelt. Und die ukrainische Seite weiß das sehr gut. Der ukrainische Energiekonzern Naftogaz hält das Argument für vorgeschoben. Als es auf russischer Seite Wartungsarbeiten gegeben habe, twitterte Naftogaz-Chef Juri Vitrenko, sei eine Umleitung über Sucha auch möglich gewesen. Über Sucha, teilte die ukrainische Betreiberfirma mit, könne mehr als doppelt so viel Gas geleitet werden, als der aktuelle Transitvertrag vorsehe. Ob und wenn ja wann das Gas über alternative Routen fließen könnte, ließen beide Seiten offen.
Berichtet Christina Nagel aus Moskau. Bleibt also die Frage, wie gut Deutschland nun vorbereitet ist oder auch nicht, wenn weniger Gas aus Russland hierzulande ankommt. Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio ordnet das ein und schildert, wie die erneuten Einschränkungen bei der Energieversorgung heute in Berlin aufgenommen wurden.
Die ersten Reaktionen aus Politik und Verbänden auf die ukrainische Ankündigung eines partiellen Gasdurchleitungsstopps sind eher zurückhaltend.
Wichtig ist zu sagen, die Versorgungssicherheit in Deutschland ist aktuell weiter gewährleistet.
So eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums am Mittag in Berlin. Und weiter mit Bezug auf Erhebungen der Bundesnetzagentur.
Die Gasmengen, die über die Ukraine in Waidhaus nach Deutschland fließen, gehen in der Folge der Reduzierung der Transite gegenüber gestern um gut 25% zurück. Diese Mengen werden allerdings aktuell durch höhere Flüsse, insbesondere aus Norwegen und aus den Niederlanden, ausgeglichen.
Preissprünge im Gasmarkt gäbe es bislang nicht, so das Wirtschaftsministerium. Auswirkungen der ukrainischen Entscheidung auf andere EU-Länder könne man noch nicht abschätzen, so die Bundesregierung. Der Füllstand der Gasspeicher in Deutschland liege bei gut 38%. Der Branchenverband Zukunft Gas wies darauf hin, dass man die Ankündigung der Ukraine zur Kenntnis genommen habe. Jetzt werde genau beobachtet, wie sich die Lastflüsse in den Leitungen tatsächlich entwickelten. Erst dann könne man mögliche Auswirkungen abschätzen, das könne aber 2 bis 3 Tage dauern. Bei der Bundesnetzagentur gehen unterdessen die Vorsorgearbeiten weiter. Seit dem 30. März gilt die erste Stufe des Notfallplans Gas, was unter anderem bedeutet, dass es ein Krisenteam aus Gasversorgern und Regierungsvertretern gibt. Seit dem 3. Mai läuft zudem eine Datenabfrage bei Großverbrauchern durch die Bundesnetzagentur, um mehr Wissen zu Bedarfen zu gewinnen. Die Abfrage endet am 16. Mai und wird dann noch keine Abschaltreihenfolge für einen möglichen Notfall hervorbringen. Aus der deutschen Wirtschaft kamen erstmal abwartende bis sorgenvolle Reaktionen auf die Neuigkeiten aus der Ukraine. Im Deutschlandfunk sagte am Vormittag Jörg Rotermehl vom Verband der chemischen Industrie:
Die Unsicherheit darüber, gibt es im Sommer oder im Herbst dann überhaupt noch Gas, mit dem wir unsere Energieversorgung dann bestreiten können. Die Unsicherheit, die ist überhaupt gar nicht abschätzbar, wie die sich am Ende dann auswirken kann.
Die Chemieindustrie ist besonders abhängig von Gaslieferungen. Der Anteil am Gesamtverbrauch liegt bei gut 15%. Zur Versorgungssicherheit mit Erdgas soll auch das neue LNG-Beschleunigungsgesetz beitragen, das bereits gestern, einen Tag vor der regulären Kabinettssitzung, verabschiedet wurde. Möglich wurde das durch das sogenannte Umlaufverfahren innerhalb der Bundesregierung. Das Gesetz soll den Bau von LNG-Terminals, festen wie schwimmenden, schneller ermöglichen, ebenso den Bau der nötigen Gasleitungen. Die Genehmigungsbehörden können mit dem neuen Gesetz bestimmte Verfahrensschritte, vor allem bei der Umweltverträglichkeitsprüfung, auslassen. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums widersprach der Kritik von Umweltverbänden. Unter anderem die Deutsche Umwelthilfe hatte beklagt, dass die Beteiligung von Umweltverbänden und Öffentlichkeit ausgehebelt werde.
Es ändert sich nichts an den materiellen, an den inhaltlichen Vorgaben, die solche Terminals einhalten müssen, aber es werden halt die Verfahren beschleunigt.
Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte letzte Woche Pachtverträge für 4 schwimmende Terminals unterzeichnet. Die erste Plattform in Wilhelmshaven soll noch in diesem Jahr in den Betrieb gehen.
Nadine Lindner aus Berlin. Ich kann das Thema Energieversorgung und Energiesicherheit nun vertiefen im Interview mit Tim Kehler. Er ist der Vorstand des Branchenverbandes Zukunft Gas. Vor gut 2 Stunden haben wir dieses Gespräch aufgezeichnet und ich habe Tim Kehler zunächst gefragt, wie viel weniger Gas infolge des ukrainischen teilweisen Transitstopps jetzt in Deutschland ankommt.
Das, was man an den Daten der Grenzübergangspunkte feststellen kann, ist, dass ungefähr 1/4 des Transits durch die Ukraine reduziert wurde. Das sind ungefähr 17 bis 20 Millionen Kubikmeter täglich. In der Größenordnung entspricht das 4 bis 5% der gesamten russischen Gaslieferung, die ja auch über andere Stränge nach Europa geliefert werden.
Wie überrascht oder auch beunruhigt waren Sie heute, als Sie von diesen Meldungen gehört haben?
Als gestern Abend die Nachrichten kamen, waren wir tatsächlich schon überrascht, weil es dem Szenario oder den Szenarien durchaus nochmal eine neue Facette hinzugefügt hat. Wir haben ja immer wieder auch die Diskussion über ein Embargo seitens der deutschen Seite oder eben auch Unterbrechung seitens der russischen Seite diskutiert, dass nun auch seitens der ukrainischen Gastransporteure Unterbrechungen ausgelöst werden, war tatsächlich eine neue Facette in dieser Diskussion. zeigt uns, wie volatil letztendlich die Gaslieferungen auch sind. Ein Großteil der Gaslieferungen laufen nun mal durch Kriegsgebiet.
Wir haben zuvor im Bericht gehört, dass da Aussage gegen Aussage steht. Die Ukraine erklärt, dass die Lieferung aus einem russisch kontrollierten Gebiet nicht mehr möglich sei, die Lieferung von Gas. Hingegen sagt die russische Seite bzw. der russische Energiekonzern Gazprom, der widerspricht und sagt, nein, Lieferungen wären weiterhin sehr wohl möglich. Die Argumente von wessen Seite halten Sie dafür glaubwürdiger?
Das ist tatsächlich schwer einzuschätzen. Also wir können eigentlich nur festhalten, dass Lieferungen reduziert wurden. Die Gemengelage gerade dort im Kriegsgebiet, gerade auch zwischen diesen beiden Parteien, die ja auch eine längere Historie in einer Auseinandersetzung haben, ist tatsächlich aus der Distanz sehr schwierig zu einzuordnen. Von daher müssen wir tatsächlich die konkreten Flüsse beobachten, schauen, wie viel Gas kommt. Und wir müssen für uns letztendlich daraus die Konsequenzen dann ziehen.
Dann blicken wir nach Deutschland. Was bedeutet denn die Einstellung des Gastransits von Seiten der Ukraine? Was bedeutet das für uns Verbraucherinnen und Verbraucher?
Die gute Nachricht ist, das ist ein Aspekt in der Größenordnung, wie wir es jetzt auch gerade auch diskutiert haben, der für die deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher tatsächlich nicht ins Gewicht fällt. Das Gasnetz, auch das europäische Gasnetz, konnte da wirklich auch seine Leistungsfähigkeit zeigen. Die Fehlmengen wurden durch Lieferungen aus den Niederlanden und auch aus Norwegen unproblematisch auch ausgeglichen.
Sie sind ja Vorstand des Branchenverbandes Zukunft Gas. Wie beunruhigt ist Ihre Branche?
Ja, wir sind tatsächlich seit Kriegsbeginn, eigentlich auch schon davor, als diese Preisspitzen doch sehr deutliche Ausschläge gezeigt haben, in einem Ausnahmezustand, wie wir es in der Form tatsächlich noch nicht erlebt haben. Es sind tatsächlich sehr grundlegende Fragen, die man sich in diesen Tagen stellt. Und von daher ist es auch wichtig, dass die Gasversorgung diese Priorität auch genießt, die es derzeit in der politischen Diskussion auch bekommt. Also die Frage auch der Quellendiversifikation durch LNG, die Frage der Speicherbefüllung durch das Speichergesetz, die Beschleunigung von vielen Maßnahmen, die jetzt angeregt werden, sind vollkommen richtig und entsprechen auch den Risiken, die im System heute auch beobachtbar sind.
LNG, damit meinen Sie die Flüssigerdgas-Terminals, genau, die unter anderem in Stade oder auch in Wilhelmshaven in Norddeutschland jetzt ausgebaut werden soll. Der Ausbau soll beschleunigt werden. Da höre ich aus Ihren Worten schon raus, das ist der richtige Kurs, den die Bundesregierung da einschlägt. Geht es denn schnell genug aus Ihrer Sicht mit dem Ausbau von Alternativen zum Gas?
Das Bundeskabinett hat sich ja gerade mit einem LNG-Beschleunigungsgesetz befasst, um erstmal die, ich sage mal, provisorischen Anlagen in Form der schwimmenden LNG-Terminals auf den Weg zu bringen, um dann tatsächlich auch stationäre Terminals wie beispielsweise in Wilhelmshaven oder Stade zu entwickeln. Die Maßnahmen, die dort formuliert sind, sind tatsächlich für Deutschland ein echter Quantensprung. Also hier werden wir wirklich eine neue Geschwindigkeit in der Umsetzung von Infrastruktur auch erleben. Ich denke, das ist beispielgebend auch für andere Infrastrukturprojekte. Und wenn es gut läuft, dann werden wir tatsächlich die ersten Effekte bereits in diesem Jahr schon sehen können.
Nun ist Flüssigerdgas das eine. Immer wieder auch wird Wasserstoff als wichtiger Energieträger der Zukunft genannt. Wie sieht denn aus Ihrer Expertise heraus der Energiemix der Zukunft aus mit den Stoffen, die ich gerade genannt habe?
Also eins ist in der Energiewende, glaube ich, sehr klar geworden. Wir kommen ohne Moleküle, wie wir es nennen, nicht aus. Strom alleine wird uns nicht in Richtung der Klimaziele bringen, weil wir brauchen Energieträger, die speicherbar sind, die sich auch einfach in großen Energiemengen auch transportieren lassen, auch weltweit handeln lassen. Und da sind wir natürlich beim Wasserstoff. Das LNG-Gesetz, was jetzt formuliert wurde, gibt da auch einen sehr guten Hinweis. Die Infrastruktur, die derzeit gebaut wird, soll in Zukunft dann auch wasserstoff-ready sein. Das heißt, derjenige, der ein solches Terminal langfristig betreiben will, muss jetzt auch schon nachweisen und auch darüber nachdenken, wie so etwas dann in Richtung Wasserstoffzukunft gebracht werden kann. Und daher ist es tatsächlich auch ein wichtiger Meilenstein, dass wir aus diesen sehr schnellen Projekten, die jetzt aufgebaut werden, auch dann in eine langfristig stabile Zukunftslösung kommen, um die großen Wasserstoffbedarfe der Zukunft dann auch beispielsweise über Terminals, wie wir sie jetzt anlegen, dann auch geliefert bekommen.
Kommen wir nochmal auf den Gastransit zurück. Heute sind ja Norwegen und die Niederlande kurzfristig eingesprungen, um den Transitstopp aus der Ukraine aufzufangen und damit den Gasbedarf in Deutschland zu decken. Wie würden Sie insgesamt beurteilen, verläuft denn die Versorgung der EU, der europäischen Staaten untereinander? Müsste da nicht noch viel mehr Vernetzung stattfinden?
Wir haben im europäischen Gasmarkt eigentlich schon eine sehr, sehr hohe Vernetzung erreicht. Also gerade auch die heutige Situation zeigt, dass wir zwischen den Ländern doch vergleichsweise unkompliziert solche Ausfälle auch ausgleichen können. Wir haben einen europäischen Handelsmarkt, sodass wir auch ein europäisches Preisniveau dann auch sehen. Von daher sind wir an der Stelle, denke ich, durchaus sehr gut aufgestellt. Und auch im Krisenfall gibt es ja auch bereits einen sogenannten Solidaritätsmechanismus. Das heißt, die Mitgliedstaaten haben sich gegenseitig verpflichtet, im Falle eines Falles sich zu unterstützen. Von daher glauben wir, dass wir an der Stelle schon eine doch sehr erstaunliche und gute europäische Vernetzung erreicht haben.
Was natürlich auch viele Hörerinnen und Hörer heute Abend interessiert, nach diesem Transitstopp, steigen da jetzt auch kurzfristig die Gaspreise noch stärker wieder?
Wir haben ja mit den Spotpreisen immer einen sehr guten Frühindikator, wie die Großhandelsmärkte reagieren. Man muss wissen, sie sind seit Wochen an Betracht der Krisensituation schon auf einem sehr hohen Niveau, also auf dem 4- bis 5-fachen dessen, was wir noch vor einem Jahr gesehen haben. Wir konnten heute an Betracht auch, wie gesagt, des sehr schnellen Ausgleichs, den wir gesehen haben, und des vergleichsweise geringen Ausfalls keine Nervosität in Form von noch höheren Preisen sehen. Allerdings, die hohen Preise, die wir jetzt schon seit Monaten beobachten müssen, werden jetzt Schritt für Schritt tatsächlich bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommen.
Tim Kehler, Vorstand des Branchenverbandes Zukunft Gas. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Und damit kommen wir zu unserem nächsten Thema um 23.26 Uhr. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Unsere nächste Station ist also die Ukraine selbst, das Kriegsgeschehen dort. Etliche verwundete Kämpferinnen und Kämpfer harren weiterhin aus im Azov-Stahlwerk in der fast völlig zerstörten südostukrainischen Hafenstadt Mariupol. Für sie gibt es nur wenig Hoffnung auf Rettung. Unterdessen hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am Abend erklärt, dass eine Beendigung des Krieges mit Russland erst möglich sei nach einer Rückholung aller besetzten ukrainischen Territorien. Das sagte Zelensky in einem Videogespräch mit französischen Studentinnen und Studenten. Nils Bula beginnt seinen Bericht aus der Ukraine zunächst in Kiew.
Glassplitter und Holzteile liegen überall verstreut auf dem Boden, als Oleksandr Kasian erstmals nach einigen Wochen wieder seine Wohnung in Kiew betritt. Mit seinem Smartphone hat er die Zerstörung dokumentiert. Ende März war das Wohngebiet beschossen worden, auch sein Wohnhaus wurde dabei beschädigt. Mittlerweile hat er einige Schäden schon beseitigt. Nur in den Fenstern fehlen immer noch die Scheiben. Oleksandr hat sie einstweilen mit Pappe und Klebeband zugeklebt. Als der Krieg ausbrach, verließ er Kiew. Nun ist er wieder zurückgekehrt. Ich musste einfach wieder etwas tun. Ich musste zurück zur Arbeit. Ja, es war erstmal etwas beängstigend, aber es ist schon okay. Ein, zwei Tage, nachdem sich die Russen zurückgezogen haben, bin ich wieder hierher gekommen. Auch wenn das russische Militär abgerückt ist, gibt es immer wieder einzelne Raketenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt. Trotzdem eröffnete Bundesaußenministerin Baerbock gestern bei ihrem Besuch in Kiew wieder die deutsche Botschaft. Botschafterin Anka Feldhusen ist mittlerweile ebenfalls zurück. In einem veröffentlichten Video erklärte sie auf Ukrainisch, sie sei da, um der Welt zu zeigen, dass Deutschland an den Sieg des Landes glaube. Wir sind zuversichtlich, hier wieder arbeiten zu können. Der nächste Schritt ist, die Arbeit in der Botschaft wieder zu organisieren. Ich bin jetzt mit einem kleinen Team hier und dann möchte ich mich mit allen Mitgliedern der politischen Führung des Landes treffen, denn in diesen Zeiten muss man direkt sprechen, nicht über das Telefon oder den Videochatdienst WebEx. Unterdessen rücken russische Streitkräfte nach ukrainischen Angaben Stück für Stück im Donbass vor. Unter anderem in Severodonetsk, einer Stadt im Gebiet Luhansk, habe es zahlreiche Angriffe gegeben, sagt Oleksandr Struk, Leiter der Stadtverwaltung. Die Zahl der Angriffe hat in den letzten Tagen deutlich zugenommen. Sie schießen auf Häuserblocks. Gestern stand ein 10-stöckiges Gebäude in Flammen. Viele Häuser wurden beschädigt. Mehr als 70% sind unbewohnbar. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabes gelinge es aber gleichzeitig, die russische Armee aus dem Gebiet um die Großstadt Kharkiv zurückzudrängen. Mehrere Ortschaften seien befreit worden. Weiterhin angespannt bleibt die Lage im Azov-Stahlwerk in Mariupol. Das Werk soll weiterhin unter Beschuss sein. Die prorussischen Separatisten, die an den Angriffen beteiligt sein sollen, gehen davon aus, dass sich neben den ukrainischen Kämpfern mittlerweile keine Zivilisten mehr dort befinden. Man habe nun freie Hand, erklärte der Anführer der selbsternannten Donetsker Volksrepublik Puschilin. Von ukrainischer Seite hieß es zuletzt, dass immer noch 100 Zivilisten in dem Werk seien. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.
Und um 23.30 Uhr kommen wir jetzt zu Informationen in Kürze. Infolge des Ukraine-Krieges kündigen die USA an, 24 Kampfjets in Griechenland zu stationieren. Moritz Pompel.
Bis Ende Juli sollen 14 Kampfflugzeuge vom Typ F-15 und 10 Tarnkappenjets vom Typ F-35 verlegt werden. Konkret auf einen Stützpunkt im Westen der Insel Kreta. Zusammen mit rund 500 Mitarbeitenden des US-Militärs, berichtet die griechische Zeitung Kathimerini. Grundlage ist ein Militärabkommen zwischen Griechenland und den USA, das diesen Donnerstag vom Parlament in Athen verlängert werden soll. Abgesehen von der Aufstockung sind mehrere internationale Militärübungen geplant, an denen griechische Spezialeinheiten teilnehmen sollen. Griechenland ist dem amerikanischen Einfluss lange skeptisch gegenübergestanden, aber in den letzten Jahren vollzieht sich ein Wandel weg von Russland. Die USA haben ihre Militärpräsenz zunehmend ausgebaut und dürfen in Griechenland mehrere Stützpunkte mitnutzen. Von dort aus ist es möglich, Einsätze im Schwarzen Meer zu organisieren und schnell Truppen nach Bulgarien und Rumänien zu verlegen. Russland hat seine Sicht der Dinge bereits im Dezember klargemacht. Immer mehr NATO- und US-Truppen kämen in Griechenland zusammen. Das würde Russland Sorgen bereiten, so ein Kreml-Sprecher damals.
Die EU-Kommission plant ein Gesetz gegen sexuellen Missbrauch von Kindern im Internet.
Wir werden euch kriegen, so die Warnung aus Brüssel an Täter, die Darstellungen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder im Netz hochladen. Im vergangenen Jahr sollen weltweit 85 Millionen solcher Videos und Fotos gemeldet worden sein. Das geschieht bisher freiwillig. Unternehmen wie Facebook oder Google durchsuchen die Nachrichten ihrer Nutzer nach Videos oder Fotos von Kindesmissbrauch. Ein neues EU-Gesetz soll Messenger-Dienste oder E-Mail-Anbieter zukünftig dazu verpflichten können, entsprechendes Material zu erkennen, zu löschen und den Behörden zu melden. Das gilt auch für sogenanntes Grooming, wenn Erwachsene online Kontakt zu Kindern suchen, mit dem Ziel, sie zu missbrauchen. Wie das technisch funktionieren soll, lässt der heute vorgestellte Gesetzentwurf weitgehend offen. Bereits im Vorfeld hatten Bürgerrechtler vor einer Massenüberwachung gewarnt. Kritisiert wird außerdem, dass die meisten Darstellungen von Kindesmissbrauch in abgeschotteten Foren verbreitet werden, die von dem Gesetz nicht erfasst sind.
In Marokko hat sich heute ein weltweites Bündnis gegen die Terrormiliz Islamischer Staat getroffen. Dunja Sadaki.
Die internationale Allianz gegen den sogenannten Islamischen Staat will noch stärker gegen den IS vorgehen, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent. Dazu haben sich heute staatliche Vertreter aus 85 Ländern zu einer Konferenz in Marrakesch getroffen. Das Treffen, das das erste Mal in Afrika stattfindet, stand unter der Schirmherrschaft des Gastgeberlandes Marokkos und den USA. Bei seiner Abschlussrede sagte der marokkanische Außenminister Bourita, vor allem Afrika habe sich zum Hotspot terroristischer Anschläge entwickelt. Die sogenannte Sahelzone sei die Heimat der am schnellsten wachsenden und tödlichsten Terrorgruppe der Welt. US-Vertreterin Newland sagte, obwohl der IS im Irak und Syrien erheblich geschwächt werden konnte, bleibe er eine Bedrohung, die nach jeder Möglichkeit suche, sich neu zu formieren. Der deutsche Vertreter Tobias Lindner, Staatsminister im Auswärtigen Amt, sagte, Ziel der Anti-IS-Koalition sei es deswegen, die Ursachen für Terrorismus nachhaltig zu bekämpfen, zum Beispiel durch die Schaffung wirtschaftlicher und sozialer Perspektiven für die Bevölkerung. Mit diesem Stabilisierungseinsatz sei Deutschland der zweitgrößte Geldgeber weltweit. An der Anti-IS-Koalition in der marokkanischen Touristenmetropole Marrakesch nahmen zahlreiche Außenminister, Delegierte und Vertreter unter anderem der Europäischen Union, der NATO sowie der Arabischen Liga und der Gemeinschaft der Sahel-Sahara-Staaten teil.
Eine Reporterin des arabischen Senders Al Jazeera ist während eines israelischen Militäreinsatzes im Westjordanland getötet worden. Tim Assmann.
Die Schilderungen darüber, was in der vergangenen Nacht in Jenin im Westjordanland geschah, gehen weit auseinander. Die israelische Armee teilte mit, während einer Antiterroroperation sei es zu Schusswechseln mit bewaffneten Palästinensern gekommen. Diese hätten wild um sich geschossen und seien wahrscheinlich für den Tod der Al Jazeera-Reporterin Shirin Abu Akle verantwortlich, erklärte Israels Regierungschef Bennett. Israelische Soldaten würden niemals absichtlich auf Journalisten schießen, sagte Verteidigungsminister Gantz. Die Armee kündigte eine Untersuchung an. Kollegen der erschossenen Reporterin, die Augenzeugen waren, schilderten, dass im Moment des Vorfalls keine bewaffneten Palästinenser in der Nähe waren. Ein Journalist, der angeschossen wurde, berichtete, israelische Soldaten hätten ohne Vorwarnung auf ihn und die Kollegin gefeuert. die am Kopf getroffen wurde und kurz darauf starb. Die Reporterin trug eine Schutzweste mit der Aufschrift Presse. Shirin Abu Akle berichtete seit mehr als 20 Jahren für das arabische Programm des Senders Al Jazeera über den Nahostkonflikt und war im arabischen Raum sehr bekannt. Der Sender warf der israelischen Armee vor, die Journalistin kaltblütig erschossen zu haben. Die Vereinigung der Auslandspresse in Israel verlangte von der Armee eine transparente Untersuchung des Vorfalls und die Veröffentlichung von möglicherweise vorhandenem Videomaterial.
In den USA hat die Zahl der Drogentoten vergangenes Jahr um 15% zugenommen. Katrin Brandt.
Voriges Jahr ist in den USA alle 5 Minuten ein Mensch an einer Überdosis gestorben. Über 107.000 Menschen waren es insgesamt, so viel wie nie zuvor. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der Opfer um 15%, so die vorläufigen Zahlen der Gesundheitsbehörde CDC. Die deutlich meisten Opfer forderten synthetische Opioide wie etwa Fentanyl. Über 71.000 Menschen starben an einer Überdosis, sehr viel mehr als 2020. Auch die Zahl der Todesopfer durch Kokain und Crystal Meth lag deutlich höher. Die Zahl der Drogentoten steigt in den USA seit Jahrzehnten ziemlich kontinuierlich an. Treibender Faktor waren zunächst die opioidhaltigen Schmerzmittel, die in den 90er Jahren auf den Markt kamen. Dann folgten Heroin und Fentanyl, das illegal in die USA kommt. Die Pandemie mit ihren Lockdowns hat die Situation für viele Abhängige verschlimmert, sagen Experten. Therapieangebote seien schlechter zu erreichen gewesen. Die hohe Zahl an Toten sei nicht akzeptabel, heißt es aus dem Weißen Haus. Präsident Biden hat kürzlich eine nationale Strategie zur Drogenkontrolle angekündigt. Er will unter anderem erste Hilfe für Opfer einer Überdosis leichter zugänglich machen, mehr Menschen in Therapie bringen und den Drogenhandel eindämmen.
Zurück ins Inland. Jan Plate fasst den Tag an der deutschen Börse zusammen.
Die Preise in Deutschland bleiben erstmal hoch. Das zeigt sich in den verschiedensten Bereichen. Der Reisekonzern TUI zum Beispiel rechnet damit, dass Kunden derzeit deutlich mehr Geld pro Reise ausgeben als vor Corona. Die Durchschnittspreise für den Sommer liegen 20% im Plus. Die Menschen buchen längere Urlaube, weiter entferntere Ziele und es gebe eine höhere Nachfrage nach Luxushotels, heißt es von TUI. Das könnte auch bedeuten, dass es weniger Last-Minute-Schnäppchen gibt. Hohe Preise in Deutschland belegen auch aktuelle Daten des Statistischen Bundesamtes. Im April lagen die Verbraucherpreise um 7,4% über dem Niveau des Vorjahresmonats. Immerhin werden dagegen Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank konkreter. Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank, hat heute klarere Zeichen für eine Zinserhöhung im Sommer für den Juli gegeben. Während in den USA die Inflation zuletzt etwas zurückgegangen ist, das nimmt einige Sorgen vor zu starken Zinserhöhungen in den USA. Dazu gehen die Corona-Fallzahlen in China zurück. Das macht Hoffnungen für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. So hat der deutsche Aktienindex DAX gut 2% zugelegt auf 13.829 Punkte. Nach Börsenschluss zeigt sich der Baustoffkonzern Heidelberg Zement aus dem DAX trotz eines Ergebnisrückgangs im Auftaktquartal weiter zuversichtlich für das laufende Jahr. Der Konzern sieht nach wie vor gute Nachfrage bei seinen Produkten in allen Regionen.
23.38 Uhr ist es mittlerweile geworden. Traditionell stellt der Bundesfinanzminister im Mai die Frühjahrssteuerschätzung vor. Dieses Mal ist es zum ersten Mal Christian Lindner von der FDP, der die Zahlen morgen am Donnerstag bekannt gibt. Zuvor hat Lindner heute schon einmal vorgebaut und angesichts von Krieg, Klimawandel und Pandemie seine finanzpolitische Agenda mit vielen Herausforderungen für die kommenden Monate vorgestellt. Jörg Münchenberg.
Christian Lindner baut vor. In einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld hat der liberale Finanzminister heute ein 22 Seiten umfassendes Papier präsentiert, an dem sich die künftige Finanz- und Haushaltspolitik orientieren soll. Zumal die Lage ernst bleiben dürfte, so die Prognose seines Beraters Lars Feld, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Freiburg und ehemaliger sogenannter Wirtschaftsweiser.
Wenn man sich jetzt die jüngeren Indikatoren in Echtzeit sozusagen anschaut, ist der Ausblick noch weniger rosig. Es gibt nicht wenige, die aktuell davon ausgehen, dass dieses zweite Quartal ebenfalls stagnativ sein könnte. Und das Ganze bei kräftigen Preissteigerungen, die auch über das hinausgehen, was die Prognostiker erwarten.
In dieser Situation will Lindner vor allem die Angebotsseite stärken, also keine Konjunktur- und Subventionsprogramme auflegen, sondern das Umfeld für Unternehmen und Bürger verbessern. Durch den Abbau von Bürokratie, der Verschlankung von Genehmigungsverfahren, Förderung der Aus- und Weiterbildung bis hin zu möglichen Steuersenkungen, die allerdings von Grünen und SPD abgelehnt werden. Insgesamt will Lindner die Finanzpolitik künftig auf 3 Pfeilern ausrichten.
Die kurzfristige Stabilisierung in der Krise, die wachstumsorientierte Wirtschafts- und Finanzpolitik zur Steigerung der Produktivität zum anderen und dann zuletzt das klare Ziel fiskalischer Resilienz und finanzpolitischer Stabilität.
Im Klartext, der liberale Finanzminister hält weiter daran fest, im kommenden Jahr wieder die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse einzuhalten, trotz erheblicher Risiken, etwa bei der Energieversorgung und steigender Preise. Auch die Vorgaben des EU-Stabilitätspaktes sollen mittelfristig wieder eingehalten werden. Ein deutliches Signal auch an die Koalitionspartner bei den bevorstehenden Verhandlungen für den Haushalt 2023.
Man muss den Exit finden aus dem Krisenmodus. Um den Exit finden zu können, verfügt dieser Staat über einen Klima- und Transformationsfonds. Er verfügt über hoffentlich bald ein Sondervermögen für die Bundeswehr. Die darüber hinausgehenden Bedarfe müssen dann irgendwann auch aus dem laufenden jährlichen Haushalt bedient werden können. Man muss irgendwann den Exit finden.
Zumal die Liste der Begehrlichkeiten eher lang werden dürfte, denn auch die geplante energiepolitische Unabhängigkeit von Russland wird teuer, von der geplanten Energiewende ganz zu schweigen. Wohl nicht zufällig nannte Lindner deshalb heute ausdrücklich das grün geführte Wirtschafts- und Klimaministerium.
Wenn ich etwa das Klimasofortprogramm sehe, wo jede sinnvolle Maßnahme, CO2 einzusparen, kombiniert ist mit einer Subvention aus dem Staatshaushalt. Das ist eine Ressortinitiative aus dem BMWK. Wie wir die bewerten, kann man zukünftig auf der Basis dieser Strategie entnehmen und interpretieren.
Dass der Finanzminister nun ausgerechnet heute die neuen Leitlinien für die mittelfristige Finanzpolitik vorgelegt hat, dürfte ebenfalls kein Zufall sein. Morgen werden die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vorgelegt. Die Einnahmen des Bundes werden demnach trotz der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Lage wohl eher weiter steigen.
Jörg Münchenberg berichtete. Und wir kommen zum Digitalministertreffen. Das Internet durchdringt unseren Alltag zunehmend, vom Fahrschein über das Online-Banking bis hin zum Termin bei der Ärztin, wandern immer mehr Dinge ins Netz. Den Stromverbrauch treibt das enorm in die Höhe, sodass die Digitalisierung für den Klimaschutz durchaus Nachteile hat. Unter anderem darüber haben die G7-Industriestaaten 2 Tage beraten. Mein Kollege Johannes Kuhn hat das beobachtet und er beginnt seinen Bericht mit einem O-Ton von Digital- und Verkehrsminister Volker Wissing.
Wir warten jetzt natürlich darauf, was konkret die Ukraine wünscht und sorgen dann gemeinsam dafür, dass dem Wunsch entsprochen werden kann.
Wenn Bundesminister Volker Wissing von einer neuen Wunschliste aus der Ukraine spricht, spitzt man zunächst die Ohren. Doch dieses Mal geht es nicht um Waffen, sondern um Computerhardware. Die hatte gestern der zugeschaltete ukrainische Digitalminister Mikhailo Fedorov von den G7-Ländern erbeten. Und auch sonst dominierte der Ukraine-Krieg das 2-tägige Digitalministertreffen in Düsseldorf. Die Sorge vor russischer Cyberspionage und digitaler Sabotage ist groß. Entsprechend will man sich unter den 7 Industrienationen besser austauschen.
Wir haben uns darauf verständigt, dass wir uns noch stärker über Bedrohungen austauschen, damit wir einen besseren Überblick über Bedrohungslagen erhalten. Außerdem wollen wir unsere Reaktionen auf Cyberbedrohungen besser koordinieren.
Über Absichtserklärungen hinaus allerdings bleibt vieles unkonkret. Einer Arbeitsgruppe zur Analyse von Cyberangriffen zum Beispiel gehören vorerst nur Deutschland und Kanada an. Und auch sonst sei der G7-Digitalgipfel den Herausforderungen nicht gerecht geworden, kritisiert die CDU-Digitalpolitikerin Nadine Schön.
Ich finde, es ist eine verpasste Chance, denn wir haben unter den G7-Staaten ganz viele gemeinsame Interessen. Halbleitermangel ist da nur ein Stichwort. Das betrifft eine gemeinsame Cloud-Strategie. Das betrifft das Thema gemeinsame Cyber-Abwehrstrategien. Darüber wurde in großen Teilen gar nicht gesprochen und es sind keine konkreten Beschlüsse gefasst worden.
Zuletzt war die internationale Digitalpolitik von Abschottungstendenzen geprägt gewesen. Nicht nur China, sondern inzwischen auch Länder wie Iran oder Russland schotten ihr Internet vom Rest der Welt ab und setzen auf starke Überwachung. Aber auch im Westen ist seit längerem weniger von Kooperation die Rede als von digitaler Souveränität, also dem Versuch, Abhängigkeiten in der Digitalwirtschaft oder bei der Technologieentwicklung zu minimieren. Die Idee vom freien Internet und die von digitaler Souveränität stünden in einem Spannungsfeld, sagt Daniel Völsen von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Wenn Staaten wie China und Russland danach streben, den digitalen Raum, also das Internet und alles, was daran hängt, nach autoritärem Muster umzugestalten, müssen wir uns dem entgegenstellen. Die Herausforderung dabei ist, politisch und dann auch in der technischen Umsetzung für unsere Werte und Überzeugungen einzustehen.
Die G7 wollen nun wieder die Zusammenarbeit vorantreiben, konkret den freien Fluss der Daten untereinander. Dafür will man in der Standardisierung besser zusammenarbeiten und internationale Maßstäbe setzen. Dass am Ende dann digitale Gesundheits- oder Industriedaten über Kontinente hinweg so einheitlich sind wie heute bereits digitale Bilder und PDF-Dokumente, ist damit aber nicht gesagt. Erst einmal beginnen die G7 im internationalen Warenhandel. Die Gruppe will staatliche Dokumente wie Inspektionsnachweise oder Warenbegleitdokumente digital vereinheitlichen. Volker Wissing.
Wenn wir künftig Logistikketten digitalisieren, dann müssen wir dafür sorgen, dass auch Handelsdokumente gegenseitig anerkannt werden, dass sie lesbar sind und dass sie eben auch digitalisiert sind.
Auch die internationalen Standardisierungsfragen sind im Lichte gegenwärtiger Konflikte zu sehen. Im Februar hatten China und Russland beim Thema Internetstandardisierung eine engere Zusammenarbeit vereinbart.
Johannes Kuhn. Und damit zurück nach Berlin. Das Bundeskabinett hat entschieden, die beiden Bundeswehr-Auslandseinsätze in der Sahelzone, unter anderem in Mali, zu verlängern. Allerdings ist diese Entscheidung versehen mit einigen Vorbehalten, wie Frank Capellan berichtet. Und entscheiden wird am Ende der Bundestag. Es wird also noch etwas kompliziert bleiben. Frank Capellan.
Außenministerin Annalena Baerbock hat gerade wieder auf der Regierungsbank Platz genommen. Da setzt Oppositionspolitiker Jürgen Hart erst einmal zu einem außergewöhnlichen Lob an.
Wir freuen uns alle, dass Sie heil aus Kiew zurück sind. Sie haben einen guten Besuch gemacht. Es war Zeit, dass die Bundesregierung sich in Kiew blicken lassen. Und auch wir als Opposition waren stolz auf Ihren Auftritt in den letzten Tagen in Kiew.
Mit Baerbocks Werben für eine Fortsetzung des Mali-Mandates allerdings ist der CDU-Außenpolitiker nicht einverstanden. Aus Sicht Harts ist eben nicht klar, wie die Sicherheit der deutschen Soldaten gewährleistet werden soll. Frankreich zieht sich zurück, mitsamt der notwendigen Kampfhubschrauber. Die UN-Mission MINUSMA soll nach dem Willen der Bundesregierung dennoch mit deutscher Unterstützung fortgeführt werden. Mehr noch, stimmt der Bundestag zu, wird das Mandat aufgestockt. 1.400 deutsche Soldaten statt bisher maximal 1.100 könnten dann in Westafrika zum Einsatz kommen.
Wir möchten die deutliche Botschaft setzen: Deutschland zieht sich in der Welt nicht zurück. Trotz und gerade wegen des Krieges in der Ukraine bleiben wir international im Rahmen der Vereinten Nationen engagiert.
Es geht dabei auch um den russischen Einfluss in der Region. Die Ausbildung des malischen Militärs durch die Bundeswehr im Rahmen eines EU-Einsatzes wird beendet. In Bamako wurde geputscht. Russische Söldner der berüchtigten Wagner-Einheiten kooperieren mit den einheimischen Truppen. Nur in Niger soll weiterhin auch ausgebildet werden. In Mali aber wird von Gräueltaten gegen die Bevölkerung berichtet. Gerade deshalb drängt Baerbock darauf, das Engagement der Vereinten Nationen fortzusetzen. Das Land muss stabilisiert werden. Da geht auch die Union mit Fraktionsvize Johann Wadephul gegenüber dem Deutschlandfunk.
Eine destabilisierte Sahelzone bedeutet ein potenzieller Hort für Terrorismus, der nicht in unserem Interesse ist, wegen der Fluchtursachen, die dort gesetzt werden. Und weil natürlich von dort aus auch immer hier wieder, wie wir das ja schrecklicherweise in Paris erlebt haben, Anschläge verübt werden können.
Wadephul allerdings hält der Verteidigungsministerin vor, sie hätte längst dafür sorgen müssen, dass unsere Partner die Lücke füllen, die Frankreich durch den Ausstieg hinterlassen wird. Der Christdemokrat sieht bisher nur vage Ankündigungen von Christine Lambrecht, die entgegnet im Bundestag gelassen. Die Fortsetzung der deutschen Beteiligung steht doch unter Vorbehalt. Das ist ganz klar, betont die Sozialdemokratin.
Und Sie haben genau den Finger in die Wunde gelegt.
Ich als Verteidigungsministerin sehe mich da sehr wohl in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass der bestmöglichste Schutz für unsere Soldatinnen und Soldaten dann auch gewährleistet ist.
Im Parlament ist die Sorge greifbar. Der deutsche Einsatz in Westafrika könnte ähnlich enden wie jener in Afghanistan. Lambrecht klingt regelrecht verärgert über die UN-Führung. Aus New York gibt es noch keine Signale darüber, wer die Aufklärungstätigkeit der Deutschen in Mali absichern könnte, wenn die Franzosen mit ihrem schweren Gerät nicht mehr dort sind.
Und dann kann man nicht einfach immer nur sagen, ihr Deutsche leistet hervorragende Arbeit. Ja, das ist so. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass diejenigen, die diese hervorragende Arbeit leisten, dann auch die entsprechenden Rahmenbedingungen vorfinden.
Lambrecht gibt sich entschlossen, ob der Bundestag ihr folgen wird, muss sich noch zeigen.
Aus Berlin berichtete Frank Kaplan und wir blicken noch einmal ins Ausland. In Hongkong hat die sogenannte Sicherheitspolizei den ehemaligen Bischof der chinesischen Sonderverwaltungsregion festgenommen. Gemeinsam mit drei weiteren AktivistInnen hatte er sich in einer inzwischen aufgelösten Organisation engagiert, die sich finanziell für Protestierende einsetzte bisher. Von vor Ort berichtet Benjamin Eisel.
Der 90-jährige Kardinal Joseph Zen gehört zu den prominentesten Hongkonger Kritikern der chinesischen Staats- und Parteiführung. Er zählt zudem zu den einflussreichsten katholischen Geistlichen Asiens. Neben dem 90-Jährigen sind demnach auch zwei weitere Hongkonger Aktivistinnen von der Sicherheitspolizei in Gewahrsam genommen worden. Die prodemokratische Politikerin Margaret Ng und die Sängerin Denise Ho. Nach einem Bericht der Hongkonger Zeitung South China Morning Post wurde zudem am Dienstag der Sozialwissenschaftler Hui Po Koing am Flughafen der Stadt festgenommen. Dem Bericht zufolge wollte er nach Deutschland fliegen. Maya Wang von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Einen 90-jährigen Kardinal wegen seiner friedfertigen Aktivitäten festzunehmen, markiert einen neuen Tiefpunkt für Hongkong. Und es zeigt, wie sich Menschenrechte dort im freien Fall befinden. Human Rights Watch ruft die Hongkonger Regierung auf, die Festgenommenen freizulassen und die Vorwürfe zurückzunehmen. Die Festnahmen sind nur wenige Tage geschehen, nachdem der ehemalige Sicherheitschef der Stadt John Lee zum neuen Regierungschef bestimmt wurde. Ein bedenkliches Anzeichen dafür, dass in Hongkong immer härter durchgegriffen wird. Die Festgenommenen hatten sich in einer Organisation engagiert, die sich finanziell für Protestierende eingesetzt hat, die nach den Pro-Demokratie-Demonstrationen 2019 von den Behörden unter Druck gesetzt wurden. Die Organisation mit dem Namen 612 Humanitarian Relief Fund hatte sich bereits vergangenen Herbst aufgelöst, weil gegen sie ermittelt wurde, wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das nationale Sicherheitsgesetz. Nach Medienberichten wird den Festgenommenen eine Verschwörung mit ausländischen Kräften vorgeworfen. Solche mutmaßlichen Handlungen sind nach dem sogenannten Sicherheitsgesetz strafbar, das die Zentralregierung in Peking im Jahr 2020 für Hongkong in Kraft gesetzt hat. Die kommunistische Staats- und Parteiführung hat ihren Einfluss in der eigentlich autonom verwalteten Stadt in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut. Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Zivilgesellschaft und Religionsfreiheit sind dabei immer mehr zurückgedrängt worden.
Kardinal Zen war bekannterweise ein starker Kritiker Chinas und seiner Menschenrechtspolitik und vor allem des Hongkong aufgezwungenen nationalen Sicherheitsgesetzes.
Pater Martin Welling vom China-Zentrum der katholischen Kirche in St. Augustin bei Bonn.
Er hat immer wieder betont, dass er bereit sei, sich für seinen Einsatz festnehmen und anklagen zu lassen und auch ins Gefängnis zu gehen. Für die Kirche Hongkongs, vielleicht für alle Christen, ist diese Verhaftung sicherlich eine Warnung Pekings. Vielleicht will China klarstellen, dass weder Alter noch religiöser Status vor den Konsequenzen des nationalen Sicherheitsgesetzes schützen.
In einer ersten Stellungnahme teilte Vatikansprecher Matteo Bruni mit, der Heilige Stuhl habe mit Besorgnis die Festnahme von Kardinal Zen zur Kenntnis genommen und verfolge die Entwicklung der Situation sehr genau.
Benjamin Eisel berichtete aus Hongkong. Um kurz vor Mitternacht werfen wir jetzt noch einen Blick in die Zeitungen von morgen. Die Presseschau wird präsentiert von Katharina Wolter und wurde zusammengestellt von meinem Kollegen Cengiz Ünal.
Kommentiert wird unter anderem der teilweise Stopp des Gastransits durch die Ukraine nach Westen. Die Nürnberger Zeitung schreibt, Wenn es so weitergeht, dann müssen EU und Deutschland gar nicht mehr überlegen, ob ein Gasboykott gegen Russland durchsetzbar ist. Die Ukraine selbst hat Teile der Erdgasversorgung gestoppt. Angeblich gibt es erhebliche technische Probleme. Es ist, als ob die Ukraine das Versprechen der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock, den Import von russischer Energie auf Null zu drücken, selber in die Hand nimmt. Der Reutlinger Generalanzeiger stellt fest, der Vorfall zeigt wieder einmal, wie abhängig Deutschland und der Westen von der Infrastruktur sind, die den Welthandel am Laufen hält und das Rückgrat der Globalisierung bildet. Es reicht, dass eine Verdichterstation im östlichen Gebiet Luhansk nicht mehr gewartet werden kann, um den Gasfluss nach Europa um ein Viertel zu reduzieren. Die Pforzheimer Zeitung unterstreicht, die Verringerung ist eine wichtige Mahnung, nicht in den Anstrengungen nachzulassen, von russischem Gas wegzukommen. Denn klar ist, die Situation kann sich ganz schnell massiv zuspitzen, wenn der Druckabfall in der Soyuz-Pipeline nur der Vorgeschmack war und Putin bald Nord Stream 1 abdrehen lässt. Die westfälischen Nachrichten aus Münster betonen, nie war die Wende raus aus russischem Gas und Öl so wichtig wie heute. Und nie hat sich die Investition in Alternativen so gelohnt. Jeder Euro, der in eine Wärmepumpe, ein Windrad, in Photovoltaik oder Solarthermie fließt, zahlt sich aus. Ökonomisch, aber auch in politischer Unabhängigkeit. Freiheitsenergie statt Russengas eben. Die Bundesregierung will die Einsätze deutscher Soldaten in Mali im Rahmen der MINUSMA-Mission fortsetzen. Die Taz aus Berlin findet, dass das westafrikanische Land zum Teil sicherer geworden sei. Eine Schwächung des Blauhelm-Einsatzes könnte das schnell ändern. Dass sich die Sicherheit allerdings nicht in die ländlichen Regionen ausgebreitet hat, liegt weniger an der MINUSMA, sondern am Versagen des malischen Staates. Er ist schlicht nicht präsent. Die Badische Zeitung aus Freiburg findet die Entscheidung des Bundeskabinetts richtig. Sie hängt auch damit zusammen, dass Malis Machthaber inzwischen eng mit russischen Militärs kooperieren. Von Söldnern der sogenannten Wagner-Truppe ist die Rede. Ein Rückzug der internationalen Truppe könnte also dazu führen, dass Moskau das Feld überlassen wird. Die Vorstellung, der Kreml könnte die Lage in Nord- und Westafrika so beeinflussen, dass es zu großen Fluchtbewegungen in Europa kommt, ist wenig attraktiv.
Das war die Presseschau im Deutschlandfunk. Das Journal vor Mitternacht geht damit zu Ende.